Dieses Podcast-Intro nehmen wir vor allem auf, um uns ein wenig abzulenken. Und zwar von der Tatsache, dass wir gerade in einem offenen Aufzug an der Außenfassade unseres Stadions hochfahren, und zwar bis zum Dach.
Ja, richtig gehört. Wir nehmen diese Folge nämlich auf dem Dach des Signal Iduna Parks auf, weil wir den Mann vorstellen wollen, der oben auf dem Dach ein riesiges, beeindruckendes und auch super wichtiges Projekt maßgeblich mitgestaltet und geplant hat.
Ja, der steht hier schon neben uns und lächelt milde. Ich glaube, der Trick ist einfach nicht nach unten gucken.
Ja, ich glaube auch, falls wir gleich heil oben ankommen sollten, geht's direkt los nach der Musik.
Mein Name ist Christoph Böker.
Ich bin Boris Dawidowski und jetzt kommt die Musik.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, wow. Was für eine Aussicht, kann man eigentlich nur sagen. Super besonderes Gefühl, auch hier oben auf dem Stadiondach zu sitzen. Mit Flo, mit dir. Für dich wahrscheinlich schon ein bisschen normaler, hier oben zu sein. Dein zweites Zuhause, Wohnzimmer, wie man das auch nennen möchte. Du bist ein bisschen öfter hier oben. Ist das aber immer noch trotzdem was Besonderes für dich, hier oben zu sein?
Ja, also normal würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Es ist nun mal das größte Stadion Deutschlands und auch eins der größten Dächer. Und das ist immer was Besonderes, vor allen Dingen Aufzug. Fahre ich zwar nicht so gerne, ja, da ist auch noch so ein bisschen, hey, und ich habe echt Respekt vor der Höhe, ja. Die sollte man auch haben, aber es ist immer was Besonderes, hier zu sein. Und ja, aktuell ist das so eine Art Wohnzimmer für mich hier.
Zweite
durch
Zuhause.
Das Projekt, genau. Von daher fühle ich mich aber sehr wohl hier oben.
Ja, und vielleicht am Anfang direkt nochmal ein Hinweis, wir sind hier auf einem Dach in ungefähr welcher Höhe?
Ja, hier, wo wir jetzt gerade sitzen, würde ich sagen, um die 50 Meter.
Ja gut, 50 Meter. Und ja, hier wird es auch ab und zu schon mal windig. Wir haben extra gute Mikros hier ausgepackt dafür. So ganz wird sich das möglicherweise nicht abstellen lassen mit Windgeräuschen. Also seht uns das nach. Und wenn es im Hintergrund ein bisschen summt, unten wird auch schon mal der Rasen gemäht. Und das hören wir jetzt wahrscheinlich gerade.
Gehört auf jeden Fall auch dazu. Und von mir nochmal auch der Hinweis an alle, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Wir genießen diese tolle Aussicht gerade glücklicherweise von hier oben. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch tun, denn wir filmen unser heutiges Gespräch und packen es auch auf den YouTube-Kanal vom BVB, von Borussia Dortmund und auch natürlich auf BVB TV. Also wenn ihr wollt, könnt ihr nicht nur hören, sondern auch mal reinschauen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Flo, wir sind hier oben ja, wir haben es gerade schon angesprochen, nicht nur so in deinem zweiten Zuhause, sondern du bist hier quasi so ein bisschen wohnzimmermäßig vielleicht schon eingerichtet und bist da mit gleichzeitig auch natürlich so ein bisschen Gastgeber für uns gerade. Freuen wir uns natürlich sehr. Du bist in deiner Funktion beim BVB Energiemanager. Was genau macht denn so ein Energiemanager überhaupt generell und dann vielleicht speziell auch hier beim BVB?
Ja, die Frage kriege ich tatsächlich häufiger mal gestellt.
Glaube ich.
Also ich bin beim BVB verantwortlich für die Dekarbonisierungsstrategie und auch deren Umsetzung. Vor allen Dingen natürlich im Fokus das Thema Energie ganz oben. Wasser ist aber auch nicht zu vernachlässigen. Und wir sehen ja hier quasi auch schon einen Teil des Projekts der Dekarbonisierungsstrategie. Ja? Wenn nicht gar sogar das Leuchtturmprojekt. Genau, und das mache ich beim BVB.
Sehr cool.
Diese Podcast-Folge ist ja Teil eines Sonderformats, in dem wir immer wieder BVB-Mitarbeitende vorstellen. Und wir haben es uns so zur Angewohnheit gemacht, am Anfang kommt immer eine Schnellfragerunde, bei dir auch.
Genau so ist es. Flo, du bist ja super gut vorbereitet hier in das Gespräch heute gegangen. Deswegen kennst du natürlich auch die vorherigen Folgen und Episoden von Christoph und mir. Erste Frage der Schnellfragerunde, von da komme ich her.
Aus Hamm in Westfalen.
Kennt vielleicht auch der eine oder andere oder die eine
den
oder
Bahnhof
andere. Genau, vom An- und Endkopf. Ja,
genau. Oder den Glaselefanten, wenn man Kinder hat. Oder
genau,
so.
Das ist dann schon die nächste Stufe des Sightseeings. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich selbst beschreiben.
Puh, loyal, ehrlich und vielleicht ja, humorvoll noch.
Passt alles perfekt zu Schwarz-Gelb, würde ich sagen. Wenn ich denn mal nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann...
Ja, verbringe ich meine Freizeit echt gerne mit Familie, Freundinnen, Freunden, was unternehmen. Wandern gehe ich gerne. Genau. Fahrrad fahren.
Stark.
Wofür dann? Zuletzt ein bisschen vernachlässigt, aber.
Ja. Reden wir gleich noch ein bisschen konkreter drüber vielleicht, warum das so ist. Meine Position auf dem Platz und warum?
Auf dem Fußballplatz nehme ich mal an.
Genau.
Da sehe ich mich im soliden Mittelfeld.
Von der Leistung oder von der Position?
Oh, schon fast eine Fangfrage.
Das ist, ja, das ist jetzt gefährlich. Nee, also ich habe gerne einen Überblick, glaube ich, generell. Das ist so als Projektmanager, Projektingenieur ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man das hat. Koordiniere ganz gerne. Organisation ist so meins. Und ich glaube, das passt dann auch zu der Position ganz gut. Deswegen würde ich das so formulieren, ja.
Perfekt. Last but not least dann auch noch die letzte Frage. Mit dieser Person würde ich gern mal einen Pilz an der Theke trinken.
Boah, ganz viele. Mit euch natürlich auch.
Ah, haben wir vielleicht auch schon.
Ja, Jürgen Klopp. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da hätte ich richtig Spaß dran.
Ja, stark.
Sehr schön. Und zum Reinkommen, nicht nur diese Schnellfrage, sondern wir machen auch immer eine Entweder-Oder-Runde, weil ich glaube, dann lernen dich unsere Zuhörer und ja heute auch vielleicht Zuschauer ein bisschen besser kennen. Ja. Morgens Kaffee oder Tee?
Mittlerweile Kaffee.
Heimatverbunden oder Weltenbummler?
Heimatverbunden.
Film oder Serie?
Ah, Serie. Früher Film.
Ja. Hast du eigentlich ein Smart Home oder schaltest du das Licht noch selber aus?
Tatsächlich, es ist fast eine Berufskrankheit. Also ich schalte mein Licht eigentlich immer selber aus, aber so ein bisschen smart ist es mittlerweile auch.
Guter Mix.
Es geht ja mittlerweile auch relativ easy. Ne?
Ja. Hätte ich mir bei deinem Berufsbild auch gedacht. Ja. Ja. Optimist oder Realist?
Im Fußball immer Optimist, im echten Leben eher Realist.
Lieber einen Monat ohne Internet oder einen Monat ohne Kühlschrank?
Boah, ohne Internet.
Ja, stark. Wäre auch mein Favorit gewesen, glaube ich.
Also, lieber gutes Essen.
Fühle ich auf jeden Fall, ja. Fühle ich sehr. Flo, wir haben natürlich nicht alle Fragen natürlich nicht umsonst gestellt und vor allem die Frage mit dem Thema Smart Home natürlich nicht umsonst gestellt. Berufskrankheit hast du gerade schon selber so ein bisschen angerissen. Ist man als Energiemanager eigentlich, ist man das rund um die Uhr? Also auch nach Feierabend quasi, nimmst du dein berufliches Know-how, dein Wissen, der Dinge, über die du den ganzen Tag sprichst, mit Kollegen auch mit nach Hause in den privaten Alltag?
Ja, ehrlich gesagt doch schon. Also ich achte auch privat da schon drauf, dass man jetzt nicht einfach Energie verschwendet. Habe auch Interesse daran, an der Technik alleine, irgendwie, wie funktioniert eine Photovoltaikanlage, was bringt das einem und das macht schon Spaß. Auch Smart Home, das ist ja mittlerweile total einfach geworden für Leute zu Hause, in Zeiten mit einer App, ob es heißt die Heizungssteuerung oder irgendwie smarte Lichtsteuerung. Also von daher schon ja. Es ist auch so, dass ich da tatsächlich auch ein paar Freunde habe, die auch Energieberater sind.
Ach, ja. Guck mal.
Und man tauscht sich mal aus, ist auf jeden Fall spannend. Und den einen oder anderen Freund und Bekannten habe ich auch schon mal dazu beraten oder gebe mal Tipps. Also das begleitet mich auch privat.
Stark.
Ist auch ein wichtiges Thema, denke ich.
Absolut,
absolut. Absolut, klar.
Ich spreche jetzt mal so durch meine Brille. Dieses Bauwerk ist im Laufe der vielen Jahre als BVB-Fan für mich auch so überhöht. Also es ist für mich nicht nur ein Stadion, es ist so eine Art mystischer Ort geworden. Jetzt bist du in Anführungsstrichen erst seit 2023 beim BVB. Spiegeln dir Menschen manchmal, wie besonders sie das finden, was du tust? Und hast du selber vielleicht auch schon eine besondere Beziehung zu diesem Bauwerk im Laufe der Zeit aufgebaut?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, seit 01.01.2023 ja beim BVB, bin aber vorher schon immer Fan gewesen. Ne? Und ich konnte jetzt durch diese Position, die auch ja neu geschaffen wurde beim BVB, halt eben beides vereinen, was mich erstmal unfassbar stolz macht. Und du sagtest gerade hier, dieses besondere mystische Bauwerk, das sehe ich genauso. Das ist für mich das ikonischste Stadion überhaupt. Und natürlich ist das was ganz Besonderes, hier überhaupt zu arbeiten oder jetzt gerade hier auf dem Dach zu sein.
Ja, wahnsinnig.
Und genauso, keine Ahnung, wenn ich mal mit meinen Eltern gesprochen habe oder so, die finden das auch total mega und freuen sich für mich, dass ich da halt quasi mein Fan-Dasein jetzt auch mit dem Mitarbeiter-Dasein verknüpfen kann und dann halt hier eben das tagtäglich erlebe. Und vor allen Dingen hier ins Stadion zu kommen, ist trotzdem immer was Besonderes für mich. Jeden Tag, den ich hier reingehe oder sowas, ist, ich denke mir immer, wow.
Ja, und dann auch aufs Dach zu steigen, ist, glaube ich, gibt wenig besondere Orte, wo man tätig sein könnte, vor allem jetzt gerade. Kann ich mir schon gut vorstellen. Du hast ja auch gerade schon erzählt oder angerissen, du kommst ja aus Hamm. Also für die Leute, die das nicht nur durch den Bahnhof kennen oder bestimmte Zugtrennungsprozesse, die kennen das vielleicht auch so oder haben schon mal davon gehört, quasi aus der Nähe. Inwiefern hat dich denn die große, sehr große Strahlkraft vom BVB da schon in deinen Kindes- oder Jugendzeiten erreicht? Also auch als Kind. War da Fußball irgendwie ein Thema schon und der BVB oder eher gar nicht?
Ja, schon. Vor allen Dingen in der Grundschule, die ganzen Klassenkameraden, da waren natürlich dann, ist so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Ist nicht nur komplett schwarz-gelb, leider nicht. Aber ich sag mal, da kam man schon in Berührung damit. Wobei ich sagen muss, ich habe früher nie Fußball gespielt im Verein. Tatsächlich immer nur hobbymäßig und die meisten meiner Freunde haben aber im Verein gespielt. Mhm. Ich war trotzdem schon immer Fan. Meine Eltern waren auch erstmal früher zumindest nie die größten Fußballfans. Also woher ich das genau habe, das weiß ich gar nicht. Aber ich kann mich noch 1997 an Champions League-Finale erinnern. Das habe ich auf jeden Fall im Fernsehen geguckt und total mitgefiebert. Mhm. Und ja, deswegen, also wo es genau herkommt, weiß ich nicht. Das war einfach dieses Schwarz-Gelb, das Logo, ich weiß nicht, diese Magie darum, das hat mich schon immer gepackt. Und das hat mich dann auch immer weiter verfolgt. Und ich war auch Jahre bevor ich hier beim BVB angefangen habe, halt eben Dauerkartengänger.
Sehr schön.
Und das hat immer Spaß gemacht.
Das hast du schon erzählt, was ein Energiemanager macht. Ich frage mich, und ich glaube, viele andere werden sich auch fragen, wie wird man das denn überhaupt?
Jetzt für die Position habe ich ein Wirtschaftsingenieurstudium abgeschlossen. Ich glaube, 2013 war ich damit fertig, mit Schwerpunkt Energiewirtschaft. Also viel erneuerbare Energien, Kraftwerkstechnik war da auch mit drin und dann leider auch viel Physik und Mathe natürlich.
Okay. Ne?
Also so ein bisschen in der Schule war ich nicht so super in Mathe, musste ich halt mich da ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Also ich bin Wirtschaftsingenieur und habe dann durch meine Vorberufe mich immer weiter spezialisiert und bin dann auf dieses Thema Energiemanagement etc. Das war dann so, ich sag mal, mein Steckenpferd und da habe ich mich jetzt mittlerweile, ich glaube, dann fast im 12. Jahr bin ich jetzt meinem Berufsleben, dann eine gewisse Expertise erarbeitet. Es macht Spaß.
Was war denn da dein Antrieb, dass du gesagt hast, boah, genau das, da habe ich jetzt Bock drauf, das zu lernen, vor allem, wenn du sagst, ich war jetzt nicht so gut in Mathe und diesen ganzen Sachen. Ich kann da übrigens das sehr gut nachempfinden.
Ja, das ist Funktionen und so weiter. Ne? Und, Aber um auf die Frage zurückzukommen, also eigentlich wollte ich immer Zahnarzt werden. Warum? Weiß ich nicht. Ich wollte immer mit Menschen zu tun haben, ein bisschen handwerkliches Geschick. Ich habe früher so ganz gerne so Modellbauten gemacht und so weiter. Keine Ahnung. Und da mein Abi aber kein 1-0er Schnitt war, dann bin ich offen und ehrlich, hat sich das dann erstmal erübrigt. Und meine zweite Begeisterung war immer schon Technik. Wie funktioniert das ja auch? Mhm. Generell Energie ist ja irgendwie, überall steckt Energie drin, ja, und irgendwie kam das dann so, dass ich halt diesen Studiengang darüber gelesen hatte und hab dann gedacht, Mensch, das könnte passen und dann habe ich dann halt eben angefangen, das zu studieren und habe es bis heute nie bereut, das getan zu haben.
Also vor 10, 15 Jahren kann ich mir vorstellen, da hat vielleicht der ein oder andere noch mit der Stirn gerunzelt und gesagt, was, Energiemanager, was ist das denn? Also da hat sich natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, viel getan. Und es steht, glaube ich, außer Frage, dass es also ökologisches Gebäudemanagement einen Sinn und Zweck hat und auch definitiv seine Notwendigkeit. Mich würde mal interessieren, weil du hast selber gesagt, 12 Berufsjahre. Inwiefern hast du da auch eine Veränderung im Interesse, in der Akzeptanz an deinem Berufsbild bemerkt?
Absolut. Also es ist wirklich komplett geändert. Also am Anfang meines Studiums, das ist immer schon ein wichtiges Thema gewesen und da hat man gemerkt, dass das gerade aufblüht. Ja? Energie ist eine kostbare Ressource, egal in welcher Form. Und wenn wir dann jetzt nochmal, ich sag mal zum Beispiel auch politische Themen mit reinnehmen würden, haben wir auch vor einigen Jahren dieses ganze Heizungsgesetz, was übrigens gar nicht Heizungsgesetz heißt, das heißt Gebäudeenergiegesetz. Und dadurch kam da natürlich ein ganz anderer Wind rein. Ja? Auch, dass das Thema in der Politik präsent wurde. Es hat dann jeden interessiert, vor allen Dingen dann Energiekrisen, steigende Energiepreise. Ja, wenn es ans Portemonnaie geht, denkt man natürlich auch daran, worüber geht's, worum geht's. Und das ganze Thema Energie, ja, wir haben halt eben, wie Herr Watzke gesagt hat, nur einen Planeten, auf dem man Fußball spielen kann und den sollten wir uns nicht zerstören. Und aus dieser Hinsicht ist das Thema ohnehin omnipräsent geworden. Und ganz wichtig, also der Wandel, man hat es extrem gemerkt.
Wir haben es jetzt schon mehrfach angeschnitten, aber einer der Gründe, natürlich, wir wollen dich kennenlernen in dieser Podcast-Folge, aber wir haben dich ja vor allen Dingen auch ausgewählt, weil du gerade
ein Großprojekt mitbetreust, mitgestaltest, mitgeplant hast, sehr wahrscheinlich sogar, ja, das wirklich seinesgleichen sucht. Also erzähl mal, was passiert hier? Man kann es ja teilweise auch schon sehen, was passiert hier gerade auf dem Dach des Stadions?
Ja, natürlich, sehr gerne. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ist das eins der Leuchtturmprojekte auch überhaupt aus der, wenn nicht überhaupt das Leuchtturmprojekt aus der Dekarbonisierungsstrategie. Ja, wir bauen hier gerade die weltgrößte Aufdach-PV-Anlage auf einem Stadion. Und die wird eine Leistung haben von 5,009 Megawatt Peak.
Das haben wir genau so.
Mit den Modulen natürlich das so gelegt, dass wir es hinbekommen. Und das ist schon eine enorme Leistung. Wir haben 11.132 Module, die hier verbaut werden. Es sind noch nicht alle da, das seht ihr. Das Beste fehlt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, unser Logo wird es natürlich auch wieder geben. Bin ich auch stolz drauf auf das Projekt. Das ist, wie gesagt, ein riesiges Volumen. 8 Millionen Euro haben wir dafür investiert. Und ist, denke ich mal, ein sehr besonderes Projekt.
Das auf jeden Fall und auch quasi somit, glaube ich, das Gigantischste, was wir in dem, nicht nur in der im Rahmen der Dekarbonisierung, sondern generell, glaube ich, so, was vielleicht in dem Sektor mit Stadion, ja, Modernisierungsmaßnahme zu tun hat, wahrscheinlich finanziell und auch dann vom Nutzen, den es dann perspektivisch geben soll. Jetzt sitzen wir hier, können wir, glaube ich, auch offen und ehrlich sagen, Anfang September. Wir sehen quasi, sehr vieles ist schon fertig. Einiges ist noch quasi im Prozess und wird noch fertiggestellt. Ab wann kannst du denn oder könntest du sagen, wird denn diese Anlage wirklich dann voll funktionsfähig quasi Strom liefern können für den Nutzen, für den wir das dann vorgesehen haben?
Also einmal müssen wir splitten, das ist nicht nur die Anlage hier auf dem Dach, wir werden auch noch einen riesigen Batteriespeicher bekommen, der dann die Energie, die wir zum Beispiel in der Sommerpause, wo wir vielleicht etwas oder keinen Spielbetrieb haben, weniger Energieverbrauch haben, halt eben noch zwischenspeichert und für uns wieder nutzbar macht. Das gehört also auch noch dazu, deswegen müssen wir da ein bisschen unterscheiden. Klares Ziel ist Ende September, Anfang Oktober jetzt mit dieser Anlage hier in Betrieb zu gehen, um einfach auch noch Sonne mitzunehmen, ja. Nun liegen hier so viele Module schon auf dem Dach, sind auch schon alle verkabelt, aber es ist halt nicht nur die Dachmontage, sondern wir haben natürlich auch noch die gesamten Stromleitungen, die gelegt werden müssen, die Wechselrichter, PV-Trafos und das ist natürlich alles in einer anderen Größenordnung, als es jetzt vielleicht auf einem Einfamilienhaus der Fall wäre. Der Trafo ist übrigens gestern, der PV-Trafo, angeliefert worden. Mit dem kleinen Trafo-Haus wiegt er zusammen 8 Tonnen. Ne? Der Batteriespeicher wiegt 36 Tonnen, also muss man sich vorstellen. Da kommt dann natürlich auch ein kleinerer Kran, der dann hier anliefert. Wir sprechen hier in ganz anderen Größenordnungen. Aber in Summe soll das Projekt dann in so Q1 26, ich hoffe Ende März, komplett fertig sein. Da soll dann der Batteriespeicher auch in Betrieb gehen. Und vielleicht noch ergänzen, du sagtest gerade Nutzen aus der Anlage. Ist natürlich interessant zu wissen, wir werden dann so roundabout 45% unseres jährlichen Strombedarfs ausschließlich aus dieser Anlage beziehen. Und dann, sag mal, CO2-frei.
Ne? Ja, das ist stark.
Das ist schon eine,
enorme Nummer.
Ja.
Und logischerweise habe ich ja jetzt gerade vom Energiebezug gesprochen und Eigenverbrauchsoptimierung. Und CO2 sparen wir da natürlich auch noch extrem mit. Das sind ca. 1.700 Tonnen pro Jahr, die wir einsparen. Das sind 50% allein des Stadions. Werden wir dann einsparen.
Jetzt mal so wirklich vom Draufgucken fällt ja vor allen Dingen erstmal auf, es sind de facto mehr, es liegt was auf der Ecke, es liegt vor allen Dingen auch, liegen sie auf der Süd. Das war ja vorher nicht der Fall. Jetzt frage ich mich natürlich, also als Laie, weil du gesagt hast, es ist so viel mehr Strom, was wir daraus gewinnen werden, ist einfach die Technik besser oder liegt es daran, dass wir deutlich mehr von den Platten aufs Dach legen?
Sowohl als auch. Also wie die meisten ja wahrscheinlich wissen, wir hatten ja vorher bereits schon eine PV-Anlage auf dem Dach. Die hatte 0,924 Megawatt Peak. Also wir sind jetzt quasi über dem Fünffachen.
Wahnsinn, ja.
Und die Module vorher, bedingt auch durch das Alter der Anlage, die ist Anfang 2012 damals in Betrieb gegangen und hatte auch ein ganz anderes Konzept. Das war nie auf Eigenverbrauch ausgelegt, sondern auf Einspeisung. Damals hat man natürlich auch noch mehr für eine Einspeisung monetär gesehen.
Also ins Stromnetz quasi.
Genau, ins Stromnetz, richtig. Und diese Anlage ist halt Prio 1 Eigenverbrauchsoptimierung und der Überschuss, der geht in den Batteriespeicher und wenn dann noch was übrig ist, das geht erst ins Netz.
Okay.
Und die alte Anlage hatte 8.800 Module in Summe, aber die waren halt ungefähr nur einen Quadratmeter groß. Jetzt die neuen Module hier, die haben circa 1,7 Quadratmeter, etwas mehr, und wir haben 11.132. Also wir haben die gesamte Dachfläche jetzt ausgelegt. Wir haben ja nicht gesagt, wir gucken jetzt ganz genau auf den Eigenverbrauch. Wir haben gesagt, das machen wir voll. Und das ist auch meiner Meinung nach genau der richtige Weg, um ja, auch unserer Vorbildfunktion, die wir in vielen Bereichen haben, und Vorreiterrolle einfach gerecht zu werden. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Ende September, was dann wirklich dann an Einsparungen dabei rumkommt.
Wer die Folge sieht, wird sich wundern, warum kneifen die ganze Zeit die Augen. Also ja. Das liegt auch daran, ihr habt ja, glaube ich, noch so einen neuen Schutzlack hier überall.
Ja, genau, das blendet so ein bisschen. Wir haben hier tatsächlich, um mal eine Zahl zu nennen, 48 Tonnen Korrosionsschutzlack auf dieses Dach aufgebracht, weil wenn man sich mal vorstellt, das gesamte Projekt ist logistisch eine extreme Herausforderung gewesen, weil die alte Anlage musste erstmal demontiert werden. Und die Module haben wir übrigens nicht einfach so entsorgt. Ja. Die werden nachhaltig wiederverwertet, recycelt und beispielsweise in Schaumglas oder sonst was umgewandelt, was dann wieder anderen Zwecken verwendet werden kann. Und der Schutzlack wurde tatsächlich händisch aufgestrichen. Und wenn wir uns jetzt mal hier so das Dach gucken, das hat ganz schön lange gedauert. Wir haben also Ende März haben wir angefangen hiermit, Deinstallation der Altanlage. Da musste ja auch noch die alte Unterkonstruktion demontiert werden. Und da muss man natürlich sich vorstellen, da sind dann schon ein paar Löcher im Dach, die dann logischerweise auch gestopft werden sollten.
Ja.
Das war also noch eine große Herausforderung. Dann musste das Dach vorher gereinigt werden, bevor der Schutzlack aufgetragen werden konnte. Das haben wir tatsächlich mit riesigen Industriehochdruckreinigern haben wir hier das Dach sauber gemacht und dann halt auch eben für die Zukunft saniert. Ja? Man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt salopp formuliert das Dach zuklatscht mit Modulen und ich hätte irgendwie einen Korrosionsschaden, ein Rostloch, da komme ich ja dann so nie wieder so gut dran. Ne? Und das war dann der Hintergrund, dass wir dann entschieden haben, dass wir das noch machen, und diesen Korrosionsschutzlack, der schließt automatisch auch Mikrorisse im Dach oder potenzielle Mikrorisse und sorgt halt eben dafür, dass das Dach halt eben nicht anfängt zu rosten. Und es sieht noch cool aus. Ich finde, ich denke da immer so an unsere Kohle-Stahl-Optik. Sondertrikot. Der Schutzlack ist Silber, hat dann auch noch den Effekt einmal, dass es reflektiert, wie wir merken, da wir die ganze Zeit die Augen zukneifen und die Module dann aber von diesem Effekt noch profitieren.
Okay.
Ja, das sind Glas-Glas-Module, also selbst von unten die Reflexion erzeugt dann noch, wenn auch im minimalen Bereich, aber noch Energie.
Was alle geht.
Ich habe jetzt schon so viel gelernt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles gleich nach dem Gespräch verarbeiten soll. Aber das kriege ich schon hin.
Noch haben wir ein paar Fragen.
Noch haben wir ein paar Fragen, genau. Das kann dann ein bisschen noch sacken. Besser, größer, effizienter, so kann man, glaube ich, auf jeden Fall dieses riesige Leuchtturmprojekt im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie auf jeden Fall zusammenfassen. Aber es wäre ja keine Strategie, wenn das das Einzige wäre, was wir im Rahmen dieser machen. Das
stimmt.
Ja. So. Gibt noch ein paar andere Maßnahmen, glaube ich, die wir quasi als Gesamtorganisation bei Borussia Dortmund ja mit als eins der, glaube ich, strategisch wichtigsten Ziele uns selber gesteckt haben, um eben unseren ökologischen, unternehmerischen Footprint immer kleiner und kleiner zu machen. Kannst du vielleicht einmal kurz beschreiben, welche weiteren Themen und vor allem kleineren, mittelgrößeren Maßnahmen zu dieser Strategie auch noch gehören über das hinaus, was wir jetzt hier oben sehen und worüber wir schon gesprochen haben?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich würde dann, um die Frage gänzlich zu beantworten, einmal kurz mit den Zielen auch der Dekarbonisierungsstrategie anfangen. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen in Scope 1 und 2, was das ist, kann ich ja gleich auch nochmal gerne erklären, bis 2030 um 50% zu reduzieren, was passend zum Verein natürlich ein sportliches Ziel ist, aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ein weiteres Ziel haben wir uns gesetzt, dass wir 25% unserer Gesamtenergie bis 2030 einsparen. Und das sind zwei wesentliche Ziele, die halt dann meinen Bereich betreffen. Und um diese Ziele zu erreichen, muss ich das natürlich mit Maßnahmen bestücken. Und auch den Plan dahinter aufstellen, der dann halt eben die Dekarbonisierungsstrategie darstellt. Eins muss man wissen, klar, das Stadion hat natürlich unter unseren Liegenschaften den größten Energieverbrauch und den größten Impact, das ist klar. Das Trainingsgelände ist aber natürlich auch riesig und dort haben wir auch große Energieverbräuche, denen wir auf jeden Fall Herr werden. Und von daher würde ich die beiden Liegenschaften so nehmen als hauptsächliche Optimierung. Mhm. Unsere Geschäftsstelle an der B1 sind Büroräume. Ja, das ist auch interessant, aber eben die Musik spielt dann wirklich hier am Stadion und am Trainingsgelände. Beispielsweise ein anderes Projekt, um es zu erwähnen, auch ein Leuchtturmprojekt. Wir haben das Stadion dieses Jahr jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen knapp, ans Fernwärmenetz der DW 21 angeschlossen, unser Nachhaltigkeitspartner, was natürlich auch schon einen riesigen Impact hat an CO2-Einsparungen alleine. Da sparen wir jetzt erstmal keine Energie ein in dem Sinne, aber halt eben CO2. Und da sind wir circa bei so um die 600 Tonnen CO2-Einsparung und das ist schon enorm. Und wie gesagt, gerade 1700 Tonnen PV-Anlage, wenn man das jetzt mal umrechnet, ich nehme mal so als Beispiel eine Tonne CO2, dafür muss eine Buche 80 Jahre lang wachsen.
Okay.
Ne? Und wenn ich jetzt 1700 Tonnen mir da reinziehe und dann sage ich mal 80 Jahre, dann sind das, glaube ich, nach Adam Riese 136.000 ja. Buchenjahre.
Viele Buchen, die lange wachsen
pro Jahr, müssen. Genau, die wir da einsparen. Und wie gesagt, das Projekt Fernwärme hier, damit sparen wir auch ca. 600 Tonnen ein. Also sind wir in Summe dann schon bei 2.300 Tonnen pro Jahr. Das ist schon enorm. Und dann haben wir wiederum quasi 3/4 hier am Stadion an Emissionen eingespart und das ist schon ein enormer Aufschlag. Mhm. Dennoch ist das nicht das einzige Projekt, was hier zusätzlich natürlich umgesetzt wird. Wir haben vorhin über smarte Geschichten gesprochen, auch das ist im Stadion angekommen. Und smarte Beleuchtungssteuerung, vor allen Dingen in den VIP-Ebenen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir es einmal logischerweise über die Gebäudeleittechnik steuern können, aber auch ein Tablet in jeder VIP-Ebene hängen haben, wo man dann halt eben beispielsweise eine Spieltagsbeleuchtung hat, das nenne ich mal Festbeleuchtung.
Ja.
Und dann aber auch eben, wenn beispielsweise eine Reinigung stattfindet, eben diese Festbeleuchtung nicht mehr notwendig ist. Mhm. Ja? Und wir dann einfach sagen, okay, jetzt switchen wir auf Putzbeleuchtung und dann ist nur noch Korridor XY oder der Bereich, wo halt eben gereinigt wird, an. Und unsere Logos erstrahlen vielleicht nicht mehr ganz in dem Glanz, wie sie sonst erstrahlen. Das spart aber dann auch enorme Energie ein. Ne? Und das sind dann so kleinere Projekte oder generell das Senken der Vorlauftemperatur. Wir haben jetzt ja unsere Gasheizung hier rausgeschmissen, im Sinne der Dekarbonisierung an Fernwärme angeschlossen. Wollen aber natürlich auch noch den Fernwärmebezug reduzieren, sprich weniger Energie verbrauchen. Und die Temperatur, die wir auch zu Hause bei Heizungsanlagen haben, halt eben runterfahren. Und dazu habe ich hier verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um beispielsweise dezentrale Wärmespeicher entfernt aus dem Stadion und durch andere Technologien substituiert, beispielsweise an manchen Stellen Wärmepumpen oder bestimmte Küchenbereiche im Stadion, die halt eben warmes Wasser brauchen für den Küchenbetrieb. Das kann man teilweise je nach der Menge des warmen Wassers, aber auch aus anderen Technologien machen und halt eben nicht mit einer Gasheizung, wie es früher lief, sondern jetzt mit Fernwärme und die Temperaturen reduzieren. Und das zahlt auch enorm auf die Energieziele, die ich gerade genannt habe, ein. Logischerweise LED-Beleuchtung.
Ja, das, ich glaube, das kann jeder verstehen. Ja.
Ne, da sind wir jetzt, ich würde sagen, zu 99% im Stadion mit durch. Wir haben noch ein paar kleine Ecken, auch in den Treppenhäusern, wo wir gerade noch die letzten Lampen austauschen. Dann sind wir komplett im Stadion auf LED-Beleuchtung umgestiegen. Werden an den einen oder anderen Stellen auch nochmal, wie man das vielleicht auch kennt, mit Bewegungsmeldern arbeiten, Präsenzmelder, Tageslichtsensoren. Wichtig ist natürlich bei so einer Immobilie auch die Sicherheit. Deswegen leuchtet hier auch manchmal so viel, weil es einfach auch Sicherheitsbeleuchtung ist, die durchgehend anbleiben muss. Aber das sind alles so Sachen, die dann halt eben nebenher, sage ich mal, als
einfach
Projekte
mal so
noch laufen.
Laufen. Ja, ja.
Genau.
Ja, krass.
Dann würde ich vielleicht noch ein wichtiges Thema erwähnen. Mit unserem Champion-Partner Vilo haben wir beispielsweise das Thema Wassereffizienz, ja, auf dem Schirm, aber auch Hocheffizienzpumpen. Wir haben alle Pumpen im Stadion. Es waren teilweise noch an manchen Stellen alte, ungeregelte Pumpen gegen neue, moderne, hocheffiziente Pumpen ausgetauscht. Was natürlich eine enorme Energieeinsparung mit sich bringt. Und als Beispiel so eine alte, ungeregelte Pumpe, wenn man die austauscht gegen eine moderne, kann man so sagen, kann teilweise bis 70% Energieeinsparung da mit sich bringen.
Das ist lustig, weil jetzt hast du quasi mit deinen letzten Sätzen hast du meine nächste Frage schon mehr oder weniger beantwortet. Also vielleicht willst du da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wir haben das große Glück, dass wir ein unverwechselbares Stadion haben.
Absolut.
aber eben auch ein Stadion, was peu à peu gewachsen ist und wo mit Sicherheit hier noch Dinge verbaut sind, die noch aus den 70ern sind. Das muss für dich ja herausfordernd sein.
Ja, absolut. Da sprichst du tatsächlich ein wichtiges Thema an. Durch das stetige Wachsen des Stadions sind natürlich auch verschiedene Technologiestände miteinander verknüpft worden. Ich nenne das immer so salopp Flickenteppich. Mhm. Ich sag mal, mittlerweile haben wir da sehr, sehr viele Themen glatt gezogen. Die Gebäudeleittechnik, die dann auch mittlerweile mal in die Jahre gekommen war, die werden wir jetzt komplett erneuern und dadurch logischerweise auch viel energieeffizienter werden, aber auch in unserer Steuerung einfach besser und übersichtlicher. Mittlerweile haben wir so Themen wie KI und etc., smarte Steuerung, sowas wird natürlich in den nächsten Jahren immer mehr Präsenz zeigen. Und das macht es tatsächlich teilweise mal schwieriger, wobei wir jetzt einige Pumpen, zum Beispiel um dieses Velo-Thema nochmal aufzugreifen, die jetzt erst 6-7 Jahre alt waren und vielleicht noch nicht die energieeffizienteste Variante, aber schon hocheffizient. Da haben wir gesagt, die tauschen wir dann tatsächlich erst am Ende der Lebensdauer aus Nachhaltigkeitsgründen, weil es ist auch irgendwie Quatsch, eine 5 Jahre alte Pumpe rauszuschmeißen, weil man sagt, man macht jetzt alle neu. Die ganzen alten natürlich schon. Aber wir haben hier so den einen oder anderen Heizungsraum von 1974 noch gehabt. Den haben wir aber jetzt quasi alles substituiert und durch neue Technologie ersetzt.
Schön.
Du hast jetzt schon ganz, ganz viel beschrieben, was wir als Club machen, um diese über 50 Jahre alte ikonische Immobilie zukunftsfähig zu machen oder sie instand zu halten. Das steht ja auch so im weitesten Sinne so ein bisschen sinnbildlich für die grundsätzliche Strategie von Borussia Dortmund, einfach zukunftsfähig generell zu bleiben als Organisation, nicht nur was Energie oder Ökologie angeht, sondern im Großen und Ganzen. Deiner Meinung nach, was würdest du, wenn dieses ganze PV-Großprojekt jetzt mehr oder weniger abgeschlossen ist? Du hast es gerade schon ein bisschen ausgeführt, was denn vielleicht zukünftig in anderen Teilbereichen noch möglich wäre oder notwendig wäre, vielleicht so erstmal an anderen Baustellen da vielleicht noch besser, effizienter und einfach zukunftsfähiger noch zu werden, wenn solche Großprojekte dann vorbei sind. Vieles läuft ja parallel, hast du ja gerade schon angesprochen.
Ja, absolut. Also es laufen natürlich gerade schon, wie gesagt, viele Projekte nebenher, aber ich möchte mal ganz kurz erwähnen, quasi durch die PV-Anlage haben wir ja gar nicht weniger Verbrauch. Wir haben nur weniger Bezug aus dem Netz. Also da scheiden sich auch manchmal so die Geister. Also das ist keine Energiesparmaßnahme, das ist eine CO2-Sparmaßnahme und eine Netzreduktionsgeschichte. Die anderen Maßnahmen zahlen dann tatsächlich darauf ein, dass wir halt den Energieverbrauch, den wir noch aus dem Netz beziehen, halt eben verringern. Und das ist das Entscheidende. Und ich sage jetzt mal so, es gibt noch einige andere Themen, wie beispielsweise Lüftungsanlagen. Das ist ein großes Thema. Okay. Da wird das ganze Stadion ja auch drüber geheizt, zumindest zu 95%, würde ich behaupten. Und was ein riesiges Thema ist, war erstmal hier Messtechnik zu installieren, vor allen Dingen. Ja? Um überhaupt zu gucken, ich sage immer, if you can't measure it, you can't manage it. Du musst einfach den Verbrauch kennen. Und da reicht es nicht, am Ende zu sehen, okay, das ist der Gesamtverbrauch des Stadions. Man muss wirklich in die Tiefenanalyse gehen, die Lastgänge sich anschauen. Und die Lastgänge bekomme ich natürlich nur, wenn ich halt eben smarte Messtechnik verbaue. Das haben wir hier getan. Auch darüber hinaus ist eigentlich das Monitoring ein sehr wichtiges Thema für die Energieverbräuche, aber auch Differenz- und Fehlerströme. Was passiert mit der Energie hier im Stadion? Also das kann man sich vorstellen wie irgendwie so ein kleines Labyrinth, wo ich oben ein Glas Wasser reinschütte. Kommt denn das, was ich oben reingeschüttet habe, auch komplett wieder unten raus? Oder geht irgendwo was verloren? Das Gleiche gilt für den Strom. Da kann man dann gucken, wo sind vielleicht Fehlerquellen etc. pp. Da haben wir ein ganzes Analysesystem, womit wir das hier bearbeiten. Vor allen Dingen auch, um Versorgungssicherheit und den Spielbetrieb natürlich so sicher wie möglich zu gestalten. Und da sind wir extrem gut aufgestellt. Vielleicht würde ich noch ein Projekt vorab erwähnen, was das Ganze überhaupt erst möglich macht. Wir haben hier den gesamten Netzanschluss des Stadions erstmal vergrößern lassen, damit wir erstens überhaupt die PV-Anlage bauen können in der Größenordnung. Und im Dezember bis Januar jetzt über 24, 25 die Mittelspannungsanlage. Das ist die Hauptstromversorgung des Stadions, ausgetauscht. Die ist natürlich schwarz-gelb geworden. Natürlich. Ist auch eine Besonderheit. Ja. Also, wenn eine Mittelspannungsanlage sexy aussehen kann, dann die. die macht es überhaupt erst möglich, diese ganzen Projekte umzusetzen. Ja? Ja. Wir sind mittlerweile aus zwei verschiedenen Umspannwerken versorgt, was maximale Versorgungssicherheit auch für diesen Standort hier halt eben innehält. Das heißt, diese ganzen Themen, die greifen irgendwo dann ineinander. Es ist nicht nur Energiesparen, sondern auch irgendwo klug und Versorgungssicherheit einsetzen.
Boris, jetzt bist du ja eigentlich als Co-Host hier dabei, bist aber beschäftigt in der Abteilung Corporate Responsibility. Und ich kann mir schon vorstellen, dass deine Abteilung und deine Abteilung, Flo, dass ihr schon sehr Hand in Hand arbeitet. Wie eng arbeitet ihr zusammen?
Extrem eng. Ja. Und das ist auch genau der einzige richtige Weg, wie es funktioniert.
Ja.
Ich hatte vorhin mal dieses Thema Scope 1 und 2 angesprochen. Es gibt ja Emissionen, die in verschiedene Gruppen, sage ich jetzt mal, eingeteilt werden. Und da kommt natürlich Scope 3 noch dazu. Und das ist in der CR-Abteilung, sage ich mal, eins der wichtigsten Themen. Da geht es natürlich auch um soziale Nachhaltigkeit, ganz wichtige Sachen. Aber wir arbeiten extrem eng zusammen, was diese ganzen Projekte betrifft. Einmal sitzen wir im selben Boot der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ja,
oh,
und
ja. Super,
arbeiten an den spannenden Mega-Berichten.
Ja. Auch sehr wichtig, ja.
Genau. Und erarbeiten die ganzen Kennzahlen zusammen, ja, aber auch entwickeln neue Projekte und neue Ideen, über die man halt ja, Borussia Dortmund noch besser machen kann, als es schon ist.
Und wer lernt mehr vom anderen?
Boah.
da kann man ja nur falsch antworten.
Ich kann persönlich für mich sprechen nur und Flo kann da gerne gleich ergänzen. Also ich für meinen Teil habe das hier gerade schon ein bisschen angerissen. Also was Energie und Umwelt und diese ganzen ökologischen Themen angeht, muss ich ganz klar sagen, ich von einerseits Florian, andererseits auch von meinem Kollegen Sebastian Krzyzanowski, der ja als Umweltmanager quasi der Gegenpart ist zu dem, was Florian in unserer Direktion Organisation ist. Und zur Bedeutung quasi der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen habe ich immer so ein bisschen mein Parade-Lieblingsbeispiel, dass ich glaube, Florian und Sebastian relativ gleichzeitig angefangen haben, beim BVB zu arbeiten und ab Tag 1 quasi Best Friends for Life waren und quasi nur noch so durch die Geschäftsstelle zusammengelaufen sind.
Wir haben gerade zusammen Mittagspause gemacht.
Also ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber irgendwo auch wahr, weil das sind natürlich Themen, ökologische und energetische, die super krass ineinander greifen und da es auch, Flo hat es gerade gesagt, einfach nur sinnvoll ist, das nicht anders zu handeln, als so, wie wir es machen, obwohl wir jetzt nicht in der gleichen Abteilung arbeiten. Das betrifft andere fachübergreifende Themen auch, was die soziale Dimension der Verantwortung angeht, vieles andere auch. Aber gerade im ökologischen Bereich sind das ja so viele verschiedene Schnittstellen, Liegenschaften und alles, was dazugehört. Da wird es einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, da irgendwelche Alleingänge unsererseits als Abteilung zu machen, einfach nur, weil wir für uns beanspruchen, ja, wir sind jetzt hier die Experten und wissen alles besser, sondern wir haben Experten in vielen verschiedenen Fachbereichen. Flo ist einer davon, der in diesem ganzen Thema super viel versteht. Und da sind wir auch einfach gegenseitig quasi auf unser gegenseitiges Know-how einfach angewiesen. Und das ist am Ende ja was, was Borussia Dortmund als Ganzes einfach nur als Benefit zugutekommt und uns allen natürlich dann genauso auch.
Ja, absolut. Eine richtige, wichtige Schnittstelle ist auch noch, sind die ISO-Normen. Ja, Borussia Dortmund ist ja seit letztem Jahr nach 14.001, ne, Umweltmanagementsystem, zertifiziert und seit diesem Jahr nach 50.001 Energiemanagementsysteme. Und das zeigt einfach, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass der BVB bis in deine Heimat Hamm reinstrahlt. Wir haben über 80 Millionen Follower bei Social Media, etwa 230.000 Mitglieder. Muss der BVB so eine Vorbildrolle auch versuchen einzunehmen, was Themen wie Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Verantwortung betrifft? Oder ist das mal wieder so eine Sache, wo manche vielleicht sagen, oh, ich glaube, da überschätzt sich der Profifußball ein bisschen?
Also meiner Meinung nach ist das genau richtig so, wie wir es machen. Wir nehmen diese Vorreiterrolle ein und diese Vorbildfunktion. Ich sage jetzt mal so, auch wenn man im Fußball leider vielleicht nicht jedes Jahr deutscher Meister wird oder sowas, ich glaube, dass wir auch in dieser Energie- und Nachhaltigkeitstabelle, wenn es die denn geben würde, dass wir da ganz, ganz oben mitspielen. Und ich bin einfach unfassbar stolz dann darauf, dass auch der Verein, dessen Kerngeschäft ja einfach der Profifußball ist, aber diese ganzen Facetten mit sich bringt und vor allen Dingen auch in jedem Bereich zum Thema Nachhaltigkeit und Energie halt eben da diese Rolle aber einnehmen möchte. Ja? Und das wird von der Geschäftsführung aus ausgestrahlt und von den Mitarbeitern dann sowieso. Und das macht unheimlich Spaß, dass man auch diese Projekte dann umsetzen darf, ja? Und planen darf. Natürlich muss das alles wirtschaftlich Hand und Fuß haben. Aber mit diesem Projekt nehmen wir definitiv diese Vorreiterrolle ein. Und wie gesagt, also das Dekarbonisierungsbudget, da sind wir bei über 24 Millionen Euro, was wir investieren werden jetzt in den nächsten Jahren. Das muss man sich auch mal überlegen. Das macht sicherlich nicht jedes andere Unternehmen genauso. Und ich denke, dass wir uns in dieser Rolle auch sehr wohlfühlen und das sehr, sehr gut können.
Florian, die letzte Frage kann eigentlich nur lauten, wer schon mal auf einer Großbaustelle war, seid ihr denn auch im Plan?
Es gibt nur richtige
Absolut,
Antworten.
Absolut, da gibt es ja nur die Antwort, klar. Sind wir? Nein, sind wir tatsächlich. Also ursprünglich, ich bin mal ganz offen, war eigentlich Ende August das Ziel. Wir hatten extrem Glück mit dem Wetter bis auf 2 Wochen. Und eine Woche Urlaub müssen die Jungs natürlich auch mal hier haben. Das ist ganz klar und deswegen haben wir jetzt Ende September im Fokus. Und ja, wie ihr ja seht, sieht es auch schon relativ voll aus auf dem Dach. Also da sind wir voll auf Kurs.
Super, Flo. Sehr gut. Dann sage ich stellvertretend für Christoph und mich und alle, die zugehört und zugeschaut haben, hoffentlich auch. Vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit. Danke auch, dass wir das hier oben überhaupt machen durften. Das ist auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Danke. Ich glaube, sehr viele spannende Eindrücke, Insights, Themen, Dinge, die vielleicht die Leute draußen so noch nicht gehört haben. Ich auf jeden Fall nicht.
Ja, und von mir an euch noch der Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch gerne auch die anderen Folgen an, die wir schon gemacht haben oder die Kollegen Robin und Timo mit BVB-Mitarbeitenden. Ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt unter den Stichworten Flutlicht und Flipcharts. Jeden zweiten Donnerstag kommt eine neue Folge und noch ein Hinweis obendrauf, der BVB-Podcast kommt immer in der Nacht von Montag auf Dienstag und versorgt euch mit einem Rückblick aufs BVB-Wochenende, alle BVB-Spiele und tatsächlich alle, also auch Handball und Tischtennis. So, das war der Hinweis zum Schluss auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Tschüss aus Dortmund.
Tschüss zusammen.
Von mir natürlich auch. Dankeschön.
5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.